Mein Name ist Katrin Erasmus. Willkommen bei Mindfluencer, dein Podcast für alles rund um das Thema mentale Gesundheit. Ob du nach konkreten Tipps suchst oder einfach das Gefühl brauchst, verstanden zu werden, hier ist Platz für beides. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mindfluencer. Heute mit dabei als Gast Christoph Fuchs zum Thema Entstigmatisierung von mentaler Gesundheit. Willkommen, Chris.
Vielen lieben Dank, dass ich da sein darf.
Mega. Also erstmal auch dafür vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Ist ja auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Magst du aber vielleicht vorab dich einmal kurz vorstellen, damit wir wissen, wer Christoph Fuchs eigentlich ist?
Ja, Namen hast du verraten. Im Grunde bin ich ein klassischer Psychologe. Ich weiß gar nicht, ob das so klassisch immer fassbar ist, was wir heute machen. Es gibt so viele von uns, die alle unterschiedliche Dinge tun. Ich für meinen persönlichen Teil arbeite so ein bisschen in der Schnittstelle zwischen klassischer Psychotherapie und Unternehmensberatung. Habe also so ein bisschen Interesse daran, wie Psychologie funktioniert, gerade auch im Unternehmenskontext. Und zwar, weil wir Menschen alle so viel Zeit mit Arbeit verbringen, dass es irgendwie zeitgemäß scheint, sich einfach mit dem Menschen während seiner Arbeit zu beschäftigen. Das ist das, was ich rund um mentale Gesundheit meistens tue.
Super. Und du machst ja auch dein Coaching auf professioneller Ebene. Was würdest du denn sagen, was gehört für dich zur Entstigmatisierung dazu, dass wir das wirklich hinbekommen, dieses Stigma von mentaler Gesundheit wegzunehmen?
Es ist ein Prozess, der gar nicht so einfach greifbar ist. Meistens kann man das, und das ist unangenehm von der Rhetorik, aber immer sehr gut fühlbar, von den Folgen her besprechen. Also Stigmatisierung selber verwehrt dem einen oder anderen einfach die Chance dafür, gesehen, gehört und dadurch auch vernünftig behandelt zu werden. Und zwar nicht nur behandelt im klassisch-psychologischen Sinne, sondern auch im Kontext seiner Arbeit und, sagen wir, einfach im zwischenmenschlichen Gebaren miteinander. Wenn ich wüsste, was Person A für mentales Leid auszuhalten hat, würde ich vielleicht Aktion B sein lassen. Das heißt, das, was Entstigmatisierung eigentlich leisten soll, ist eine Ermächtigung zu sagen, hey, pass auf, du musst sein dürfen, wer du bist, auch wenn das gerade heißt, dass es dir mental nicht gut geht. Das Ausschlusskriterium durch Stigma passiert ja immer dann, weil wir sagen, hey, wir erleben soziale Abgrenzungen, wir haben das Gefühl, dass wir uns schämen müssen, wir vermuten wirtschaftliche und soziale Folgen. Und das führt nachher am Ende dazu, dass wir gar nicht drüber sprechen. Das Problem besteht aber trotzdem. Und aus meiner Sicht haben wir eine riesige Beule unter unserem zwischenmenschlichen Unternehmensteppich, die wir eigentlich nur von A nach B schieben, anstatt zu sagen, hey, wir lüften einmal den Teppich und geben zu, was drunter ist, damit wir es vielleicht schlussendlich beheben können.
Absolut. Also ich merke das bei mir selber auch sehr stark bei meinen Posts über mentale Gesundheit, wie viele mir eigentlich eine private Nachricht schreiben und nicht kommentieren aus Angst, dass der Arbeitgeber das sehen könnte oder ein Geschäftspartner das sehen könnte. Und da ist für mich irgendwie schon der Wurm drinne. Dass Menschen so eine Angst davor haben, über mentale Gesundheit zu sprechen. Also beim gebrochenen Bein ist das ja so offensichtlich, ne? Aber beim gebrochenen Herzen oder einer gebrochenen Seele, da möchte keiner drüber sprechen. Das wird so unter den Teppich gekehrt.
Und wenn es dann doch mal einer tut, ist das immer so 50-50 Lagerbildung. Die eine Seite, die diesen Mut beklatscht und die andere Seite, die sich denkt, um Gott sei Dank muss ich es nicht machen. Und das ist auch so ein bisschen Teil der Botschaft. Ich gebe mal so ein Beispiel aus der Praxis. Wir haben uns letztens daran versucht, ein Burnout-Seminar zu verschenken auf LinkedIn. Ich hatte einen Faktor nicht bedacht und das war Stigmatisierung. Eigentlich komisch, dass ich da naiv bin, weil ich das täglich erlebe in meinem Arbeiten. Aber ich habe nicht dran gedacht, dass wenn jemand zum Thema Burnout da jetzt auf den Knopf drückt, sein Bild mit Namen bei LinkedIn als Teilnehmer erscheint. Und am Ende haben mir alle privat geschrieben, sodass wir nachher gesagt haben, naja, wow. da gab es schon Teilnehmerinteresse, aber keinen, der öffentlich den Knopf drücken wollte. Und die Plattform selber zeigt eigentlich als Bühne perfekt, wie das funktioniert. Ich glaube, es gibt keine Plattform, die mehr dazu einlädt, Stigmatisierung zu suchen und zu finden. Teilweise aber auch, und das finde ich das Schlimmste daran, Gelächter, Hohn und Spott auf diejenigen zu ziehen, die tatsächlich versuchen, sich für das Thema einzusetzen. Und wir haben eigentlich so eine, ich sage das Wort nicht gerne, weil es meistens nicht stimmt und auch immer eine Perspektivfrage ist, aber es ist schon eine toxische Umgebung, in der man versucht zu entstigmatisieren, realistisch betrachtet aus der Praxis.
Ja, absolut. Also auch gerade Stichpunkt LinkedIn als Plattform, Social Media, habe ich das ja selber erfahren müssen, dass mentale Gesundheit, das war ja damals bei meinem Arbeitgeber ein absolutes No-Go, dass ich über das Thema Tod zum Beispiel gesprochen habe, weil die Aussage war, mentale Gesundheit gehört nicht auf eine Business-Plattform wie LinkedIn. Und da bin ich zum Beispiel völlig anderer Meinung. Ich finde gerade da, also bei Unternehmen, da passieren ja wirklich auch viele Burnouts. Da ist oftmals so wirklich die Wurzel, wo man anpacken kann. Und gerade deswegen finde ich es eigentlich so wichtig, auf einer Business-Plattform darüber zu sprechen.
Wir haben viel, ich habe unter einem Post eine ungewollte Diskussion vor kurzem, wo wir darüber diskutiert haben, ob psychische Gesundheit der Arbeitnehmer eigentlich tatsächlich ein Arbeitgeberthema ist. Oder ob es den vielleicht nicht interessieren müsste. Und das Spannende für mich ist gar nicht, ich erkenne da diesen großen Nutzen in Schwarz und Weiß zu kategorisieren gar nicht mehr. Ich sehe mich auch dort wieder als Brückenbauer und die Botschaft muss ja folgende sein. Und zwar immer die Annahme, transportieren wir nicht eigentlich ambivalente Botschaften? Wenn ich auf der einen Seite sage, hey, mir ist an geringen Ausfallzeiten, an Mitarbeitergesundheit, an Performance und Co. gelegen, ich kann sogar als Unternehmer von der betriebswirtschaftlichen Seite das Ding aufziehen. Ich muss gar nicht der Riesenmenschenfreund sein und ich müsste eigentlich trotzdem Spaß an Stigmatisierung und Behandlung finden, an fairem Umgang finden, weil mir das im Grunde dienlich ist. Das Problem ist, dass wir bei der Einzelperson, die in Anführungsstrichen Angst vor Stigmatisierung hat, genau denselben Faktor bespielen wie beim Unternehmen selber. Ein klassisches Unternehmen-Zitat ist ja, kann man sich meine tägliche Praxis mal angucken. Keiner meiner Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten, möchte sich öffentlich auf die Bühne stellen und zugeben, dass sie es tun. Obwohl ich finde, und ich plädiere immer dafür, dass sie eigentlich stolz dafür sein sollten, dass sie sich reell um ihre Mitarbeiter und die Gesundheit kümmern. Bis dato sind wir ohne einen öffentlichen Outreach und ich erwarte eigentlich die nächsten anderthalb, zwei Jahre auch nicht, dass sich da freiwillig einer findet. Und der Witz ist, selbst weil ich ja an Testimonials interessiert bin, ich würde meine Arbeit gern zeigen, weil sie wertvoll ist, selbst wenn ich Rabatte anbiete, passiert das nicht. Also um mal zu zeigen, wie starr das ist, das kannst du komplett ausschließen, weil diese Angst davor, dass jetzt der Konkurrent, wer auch immer von außen drauf guckt und sagt, hey, offensichtlich läuft bei denen was nicht, der Arbeitsdruck ist zu groß. Was auch immer die Kriterien für die jeweilige Angst sind, es ist ein Riesenbremser, wenn wir wirklich versuchen zu entstigmatisieren.
Ja, und da frage ich mich, wie können wir dabei am besten unterstützen? Also für uns beide ist es ja ganz klar, wir möchten das Thema entstigmatisieren. Aber wie können wir das gemeinsam schaffen?
Indem wir drüber sprechen. Also ich mache jetzt viel und das wollte ich nie tun, gebe ich auch zu. Kann man auch mal sich selber vor den eigenen Spiegel stellen. Ich habe immer gesagt, ich werde aus Respekt nie, auch nicht anonymisiert, über Beispiele aus meiner Arbeit sprechen. Aber ich muss es tun. So dass man sagt, ich mache jetzt vorsichtige Versuche, natürlich im Rahmen der Schweigepflicht und so sauber, wie es nur irgend Menschen möglich geht. Aber dass ich sage, hey, pass auf, das sind so die Szenarien, die hier bei mir auftauchen und so haben wir geholfen. Um vielleicht ein Interesse am Hilfe bekommen, ne, zu wecken, aber vor allen Dingen bei Betroffenen die Idee zu wecken, hey, es ist Hoffnung da, theoretisch ist Hilfe möglich. Auch sind wir den Weg gegangen, wenn sich jemand privat bei uns meldet, weil er gerne Beratung, Coaching im psychologischen Bereich haben möchte, dass wir sagen, wenn du ein vertrauensvolles Verhältnis zu deinem Arbeitgeber hast, frag ihn doch, ob er die Kosten für dich übernimmt. Das ist für einen Dienstleister wie mich, der keine Wartezeiten hat und so weiter und so fort, total entscheidend, wenn man sagt, hey, ich kann direkt Hilfe leisten, wenn ihr euch irgendwie gemeinschaftlich einig werdet, dass ihr das wollt. Und diese Möglichkeit zu sagen, hey, pass auf, ich fasse auch Vertrauen, gibt es immer häufiger und ich habe das Gefühl, dass ich mir dieser Vermittlerrolle auch erst in der Praxis noch viel klarer werden musste, weil wir, glaube ich, und deswegen da sehe ich uns beide in der Schnittstelle als Brückenbauer eben, dass du nachher sagst, wir dürfen vielleicht noch nicht erwarten, dass das Unternehmen selber drauf kommt und wir dürfen auch noch nicht darauf erwarten, dass jeder so mutig ist, sich selber in den Scheinwerfer zu stellen. Also muss es in der Mitte irgendwie eine Personengruppe geben, die versucht, zwischen A und B einen Transfer herzustellen und diesen kleinen Punkt halt erstmal zu schaffen.
Sehr schönes Beispiel, kann ich nur so unterstreichen. Ich finde halt auch, mir fällt sehr stark auf in Workshops, wie schnell sich eigentlich Leute öffnen, wenn einer den Anfang macht. Das ist so ein bisschen dieses Herdentierprinzip. Also alle sind erstmal still, keiner möchte den Anfang machen. Aber wenn einer Verletzlichkeit zeigt, ist das wirklich enorm, wie stark sich der Raum verändert. Und wie offen andere dann dafür sind, so, ah, okay, da jemand anderes fühlt sich auch so. Ich fühle mich auch so. Das kann ich auch gerne dann zugeben. Aber einer muss immer so diesen Stein ins Rollen bringen. Das merke ich in Workshops enorm.
Es ist sogar jetzt sogar fair zu sagen, es gibt so eine psychologische Ausnahme, die ich der klassischen Führungskraft zum Beispiel sogar zugestehe. Wenn die Führungskraft sich verletzlich zeigt, ist das gar nicht ausschließlich eine gute Idee. Das muss man zum Beispiel dann sehr clever machen, aber auch dabei kann man eben helfen. Also das, was du sagst, ist ein Effekt, der 100% eintritt, der aber, und da hat man recht, also alle Kritiker an Entstigmatisierung und offenem Umgang würden nachher sagen, hey, wenn ich mich als Führungskraft verletzlich zeige, hat das auch negativen Effekt und das stimmt. Das dann aber auch gerade systematisch und kontextuell so einzubetten, dass diese Effekte eben nur sehr gering oder gar nicht auftreten, das ist dann das Meisterwerk. Und dafür hast du ja am Ende Dienstleister wie meine Wenigkeit oder eben auch andere in dem Fach. Und dass man da nachher sagt, hey, pass auf, wir dürfen an der Stelle, wo wir jetzt sind, noch nicht darauf hoffen, dass diese Menschen, die den ersten Schritt machen, so groß sind. Das ist mir klar. Aber diese Einladung, wirklich frequent immer wieder auszusprechen und zu sagen, hey, pass auf, hier gibt es Menschen, die interessieren sich dafür und so weiter und so fort. Es gibt andere, ihr seid nicht alleine. Also Hoffnung schüren ist der erste Weg zur Besserung in nahezu allen Bereichen. Also bin ich meistens, so wie du das auch gesagt hast, erstmal mit der Hoffnung und diesem Durchatmen angetreten, zu sagen, hey, da spricht einer drüber und jetzt traut sich vielleicht der zweite. Im Wissen, dass die Dunkelziffer riesig ist, ne? Logischerweise.
Absolut. Also ich kann da auch so ein bisschen von meiner eigenen Familie, das ist so das beste Beispiel. Ich weiß noch, als ich damals starke Depressionen hatte, ich wusste gar nicht, keiner, wir wussten überhaupt nicht, wie wir damit umgehen sollten. Also keiner von uns, weder ich noch meine Familie noch Freunde, weil das nie irgendwie ein Touchpoint war. Also es hat noch nie jemand damit umgehen müssen, weil bisher keiner betroffen war. Aber das wird ja immer häufiger und häufiger der Fall, dass wir Menschen kennen, die betroffen sind oder selber betroffen sind. Und ich muss sagen, über die Jahre hat sich das enorm verändert. Dadurch, dass ich betroffen war und meine Familie sich damit zwangsweise auseinandersetzen musste, wie stark sich auch deren Mindset geändert hat. Also das fällt mir immer wieder auf, wenn ich mit meiner Mutter spreche zum Beispiel, wie viele Themen wir mittlerweile besprechen, die damals, es war undenkbar gewesen, darüber zu sprechen. Das finde ich auch sehr, sehr krass.
Ich glaube auch, dass dieser Ansatz, dass wir, also ich kann jetzt nur aus meiner Arbeit berichten und mal aus dem therapeutischen Alltag, wir machen den Perspektivwechsel und ich gebe dir von der Behandlerseite recht zu das, was du gerade gesagt hast. Ich habe das in aller Regelmäßigkeit hier, dass ich nachher sage, hey, es ist meistens nicht der einzelne krankende Teil, nicht der faule Apfel im Korb, sondern in den allermeisten Fällen habe ich in Familienszenarios nachher den Erkrankten gesprochen. Meistens den Ehepartner, Ehepartnerin gesprochen, oftmals, wenn es zum Beispiel jüngere Patienten, Klientinnen sind, nachher die Eltern gesprochen, weil ich immer versuchen muss, diese Brücke zu bauen. Ich hielte das für Pfusch am Bau, und irgendwie auch für ein unrundes Arbeiten, wenn ich das nicht versuchen würde. In über 90% der Fälle, manchmal mit ein bisschen Tastschwierigkeiten und Anfassproblemen, wird dieses Angebot wahrgenommen, wenn verstanden wird, was es bringt. Und im Firmenkontext ist es dasselbe. Wenn du jetzt einen Dienstleister hast, wie meine Wenigkeit, der über eine Firmensprechstunde nachher nicht nur die Firma kennt, sondern die individuellen Probleme versteht und auch die individuellen Probleme von 6, 7, 8 Mitarbeitern gehört hat, die alle auf dasselbe Ursachenprofil zeigen, dann haben wir eben nicht nur den in Anführungsstrichen weinerlich gewordenen Mitarbeiter, der jetzt sein Leid bei mir klagt, weil das ist es ganz, ganz, ganz selten. So nahezu nie, sondern meistens tatsächlich eine Quelle, um zu sagen, hey, wollen wir nicht vielleicht auf dem klassischen C-Level mal darüber sprechen, ob wir das Problem, was alle Mitarbeiter haben, vielleicht vom Kontext her gänzlich vermeiden wollen? Ob jetzt durch Prävention, durch aktive Hilfestellung oder durch Veränderungen am System, sofern sie denn möglich ist, im Sinne des Realismus, das sei ja mal immer dahingestellt. Für die Einzelbetroffene, so wie du dich gerade in Anführungsstrichen dankbarerweise dort angeboten hast, ist es so, dass man nachher sagt, das ist ein Riesenzugewinn, wenn ich das Gefühl habe, ich werde verstanden, gesehen und fair behandelt. Und wenn du in einem Fokus bist, wo es dir selber nicht gut geht, ist die Situation, dass du das der Außenwelt erklären musst, zusätzliche Bestrafung. So, das heißt, wir müssen uns erstmal hinsetzen, müssen sagen, hey, pass auf, ich darf ja aus dem Schaden keinen Folgeschaden machen, dadurch, dass sie jetzt in schamvolle Rechtfertigungs- und Erklärungsversuche gehen muss. Das ist eigentlich einer der einfachsten Prozesse für jemanden, der da behandelnd tätig ist, zu sagen, okay, ich nehme ihr diesen Prozess ab, indem ich stellvertretend über sie redend von der professionellen Seite den Prozess erkläre, während du als Beisitzende deine Gefühle schildern könntest. Hey, so und so fühlt sich das an. Und der, in Anführungsstrichen, Herr in der Profession erklärt allen Umgebenden, warum sie das sagen darf und warum das richtig ist. So. Ja. Das baut auch so ein bisschen Schutzschicht auf, wo man nachher sagt, damit dir keiner ins Gesicht sagen kann, dass er nach seinen persönlichen Empfindungen meint, du übertreibst oder was da nicht für fürchterliche Botschaften kommen könnten. Die reiß dich mal zusammen, Schiene, sag ich immer liebevoll. So. Die ja ganz selten jemals zum Erfolg geführt hat, wenn wir ehrlich sind und mal nach rechts und links gucken.
Total. Was würdest du denn jemandem raten? Weil das finde ich halt auch so wichtig, dass jeder im Unternehmen proaktiv werden kann. Also man muss nicht darauf warten, dass die Führungskraft sich dafür einsetzt, sondern ich finde auch als Mitarbeiter kannst du proaktiv werden und versuchen, das anzusprechen. Du weißt ja wahrscheinlich selber, wie eingefahren viele sind.
Naja, wir sind natürlich unterschiedlich gute Schauspieler. Ne? Also ich behaupte jetzt, dass an der täglichen Maske in meinem Mecklenburger Gesicht siehst du gar nichts, wenn es mir schlecht geht. Das ist aber Fluch und Segen zugleich. So. Je nachdem, wie durchlässig Menschen halt eben sind und wie gut die Verbindungen auch zwischen Kollegen sind, behaupte ich aber pauschal mal in den Raum als These, es fällt uns auf, wenn es jemandem sukzessiv schlechter geht. Die Frage ist immer, nehmen wir uns raus, das zu bewerten? Denn das hat auch immer so eine gewisse Art Übergriffigkeit. So.
Ja.
Ich glaube, dass auch da die Angebotshaltung untereinander sowie die auch die Angebotshaltung vom Arbeitnehmer der beste Weg sind. Also wenn ich jetzt sage, hey Katrin, ich sehe dich, ich sehe, irgendwie geht es dir schlechter, ich weiß, es geht mich nichts an, aber wenn du mal sprechen willst, wäre ich da. Da hast du eine Tür aufgemacht, sie muss die nicht nehmen, aber sie weiß zumindest, sie ist gesehen worden. Du weißt trotzdem nie, irgendeinen Tauschhandel gehst du immer ein, ob dich jetzt Katrin dafür schämt oder was auch immer da passiert. Du kannst das nicht wissen. Übergriffig ist die bloße Ansprache. So. Aber wenn sie gut gemeint ist, nehmen wir Menschen uns das selten übel. Sie sollte dann aber wirklich gut gemeint sein. So. Das ist immer das Nächste. Und für uns aus der Praxis, wenn du jetzt sagst, mal so einen klassischen, stumpfen deutschen Arbeitsprozess mal darstellen, wenn wir vorgestellt werden bei einem Vorstellungsseminar in einer Firma und sagen, hey, Chris und Team sind jetzt da, das Hilfsangebot steht, so und so sieht das aus, dann ist mein Auftrag bei einem Vortrag nichts anderes, als zu sagen, hey, uns gibt es, so funktioniert das und wenn ihr jemals Hilfe braucht, erinnert euch bitte dran, in Anführungsstrichen, hier könnt ihr euch anonym von A nach B denen die Hilfe holen, die ihr vielleicht braucht. Und es geht immer darum, minimal übergriffig auf einer fairen Art und Weise eine Angebotsebene zu schaffen, damit derjenige sich fair entscheiden kann, ob er das nehmen möchte und in welchem Stadium seines eigenen Prozesses er das nehmen möchte. Denn du kannst Hilfe auch nicht aufquatschen und aufzwängen, dann wird sie auch zur Bestrafung. So, es ist ein feinfühliger Prozess und ich glaube, dass wir Menschen sehr viel empathischer sind, als wir meistens zugeben. Und nur weil das jetzt nicht die beste Freundin, sondern eine Kollegin ist, spüre ich trotzdem, was mit der los ist. Die Frage ist, gebe ich es zu? Und dann reden wir oft über Verantwortung. Bin ich der Erste, der erkannt hat, dass es Katrin nicht gut geht? Muss ich mir die Verantwortungsfrage stellen? Geht mich das jetzt eigentlich was an? Will mich das was angehen? Würde Katrin sich wünschen, dass mich das was angeht? Und jetzt kommen wir dann nachher so in diesen faireren Tauschhandelspart. Also nennen wir, kein Ich.
Ja, absolut. Schönes Beispiel. Sehr bildlich, mag ich. was würdest du denn sagen, das ist ja jetzt ein bisschen auf Unternehmenssicht gesehen, was wir da jetzt besprochen hatten, aber jetzt mal aus privater Sicht. Also wenn jetzt jemand sagt, ich habe wirklich Depression oder vielleicht auch sogar keine Depression, sondern ich möchte einfach meinen aktiven Beitrag dazu leisten, das zu entstigmatisieren. Wie würdest du jemanden empfehlen, dafür vorzugehen, das vielleicht in den Umkreis, in den Bekanntenkreis, Familie und Co. einbringen zu können, das Thema? Wie sollte man da vorgehen oder könnte man vorgehen?
Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht Schleichwerbung mache. Wir machen das mal anders. Es geht so ein bisschen darum, dass wir überlegen als Stilmittel, auf welcher Basis kann denn Austausch passieren? Und der muss ja immer interessensbasiert sein. Ich sage immer, wenn du einsteigst dadurch, dass du das Haus anzündest, dann erzeugst du natürlich Aufmerksamkeit, aber das ist zu toll. Das heißt zu sagen, ich habe früher immer, mache ich hier bei jedem Erstgespräch, verschenke ich meine Bücher, weil ich immer sage, hey, lest euch das durch, guckt mal, wie ich arbeite und dann im besten Fall spricht mit jemandem drüber. So. Nicht, weil ich jetzt so unglaublich selbstverliebt in meine Arbeit bin, sondern deshalb, weil ich will, dass sie einen Einstieg kriegen zu sagen, hey, ich war hier bei diesem Typen, der hat mir das Buch geschenkt, das und das steht drin. Und jetzt kann ich überlegen, der entscheidende Satz kommt jetzt, dieses Komma nach dem Wenn. Ne? Wenn ich das so lese, habe ich folgendes Gefühl, das und das trifft auch auf mich zu. Hier habe ich mich gesehen und gehört gefühlt. Also ich versuche irgendwie ein weniger invasives Mittel zu wählen, um Einstieg in mein Thema zu bekommen, damit ich darauf hoffen kann, dass mein Gegenüber Interesse kriegt, diesen Effekt, den du auch beschrieben hast. Jetzt reden wir schon mal drüber. Und dann kann der andere sagen, ja, verstehe ich oder habe ich auch oder bin ich anderer Meinung. Und schon haben wir einen Konsens, einen tatsächlichen Dialog über ein Thema. Ich würde nie, auch wenn alle immer sagen, die Ich-Botschaften sind stark, ja, sind sie. Aber dafür muss ich die Ich-Stärke mitbringen, die Ich-Botschaft gerade äußern zu wollen. Das ist in diesen Fällen halt oft nicht der Fall. Deswegen empfehle ich dieses Konstruieren einer eigenen Brücke, wie so ein Einstieg, um zu sagen, um auch meinen Raum prüfen zu können. Sagt, du, ist der Raum, in den ich gerade reinspreche, denn offen für das Thema? Und wenn alle sagen, nee, ist nicht mein Thema, Psyche finde ich blöd und ist alles Hokus Pokus, dann ist das der falsche Raum. Hier darfst du nicht erwarten, dass du gleich faires Feedback bekommst. Und dann habe ich aber nur den großen Zeh ins Wasser gehalten und habe gesagt, ach nee, okay, falsches Gewässer, nächstes. Damit ich auch so ein bisschen im Sinne der Selbstfürsorge, ich sag mal, erste Hilfe für einen selbst, auch vermeide, dass ich beim Erstversuch mir Gespräch und Hilfe zu holen, gleich irgendwie eine Watschen abhole, wo ich sie vielleicht gar nicht verdient habe.
Absolut. Du hattest eben dein Buch erwähnt. Da würde ich gerne nochmal drauf eingehen, worum es in deinem Buch geht und wie vielleicht der Titel ist, wo wir das finden können.
Das Buch selber heißt Endlich Psychologie verstehen. Ist ganz stumpf bei Amazon zu kaufen. Das Buch hat einen ganz klassischen Hintergrund. Das war überhaupt nicht dafür da, ursprünglich das zu verkaufen und das große Autorenbranding zu machen. Sondern es hat mich mal eine Klientin angesprochen, hat gesagt, Chris, du erzählst Sachen und ich kann mir das alles nicht merken und ich möchte in den Stunden auch nicht mitschreiben, weil wir ja aktiv im Dialog miteinander arbeiten wollen. Kannst du das nicht mal für mich aufschreiben? Und dann habe ich gesagt, weißt du, was mache ich? Und da sie nicht die Einzige war, die jemals gefragt hat, das ist wirklich ein Ding, ich gebe das jemandem zum Erstgespräch mit und ich kann in den Themen dann manchmal, weil es Einstiegslektüre ist, Orientierung schaffen, Hoffnung auf Behandelbarkeit schaffen. Ich kann erklären, warum sich das, was man gerade fühlt, so anfühlt, wie es sich anfühlt. Es ist ein Mittel zur Ersthilfe und ich kann vor allen Dingen dann sagen, hey, pass auf, du und dein Krankheitsbild, wenn es denn ein Krankheitsbild ist oder dein Gefühl und die Dynamik, schau doch mal in Kapitel 3, lies dir mal genauer durch und dann lass uns vielleicht mal drüber reden. Weil mein Interesse genau dasselbe ist, was ich eben gepredigt habe. Ich muss ja irgendwie einen Einstieg schaffen. Und wenn ich mich im Erstgespräch mit jemandem hinsetze, den Finger anlecke und ihm so einen Zettel mit, du bist krank, das ist deine Nummer, auf die Stirn klebe, wird die Wahrscheinlichkeit, dass da Hoffnung draus erwächst und sich das Ganze nach einem positiven Prozess anfühlt, eben nicht wachsen. Das heißt, im Kern kannst du dir zum Beispiel vorstellen, das Buch ist eine Brücke, die es mir ermöglichen soll, ein Kennenlernen vom Menschlichen in einen theoretischen, fachpraktischen Prozess zu überführen, ohne dass es weh tut. Dafür ist da.
Ja, super. Und würdest du sagen, oder vielleicht anders, gibt es eine Social-Media-Plattform für dich, wo du sagst, die ist besonders gut geeignet, um mentale Gesundheit zu thematisieren?
Vom größten Zugewinn her würde ich tatsächlich sagen, LinkedIn hat das größte Potenzial. Mhm. Plattform, ich bin ja selber jemand, bevor es Tycoon als Firma gab, hatte ich nur eine Handynummer. Also ich bin jetzt nicht der riesen Social-Media-Fan, damit jetzt nicht gleich einer sagt, Mensch, wenn Chris das sagt, ist das komisch. Mhm. Es gibt Plattformen, die von ihrer, einfach weil sie modern sind, einen anderen Zeitgeist haben. TikTok zum Beispiel reagiert ganz gut auf mentale Gesundheit. Die Wahrscheinlichkeit, dass du dort aber auch Gelächter erntest, ist ebenso groß. Also das ist eine, die ich als Educational-Plattform für die aus der fachlichen Seite, die Infos teilen wollen, okay finde. Für die Abnehmerseite finde ich sie zu schwierig. Ich glaube, dass du genau den richtigen Weg gegangen bist, damit zu sagen, wir schaffen eine wertschätzende, wohlwollende Community als einen, ich sag mal, immer tendenziös sicheren Raum. Also ganz sicher kannst du ja nie sein, aber du kannst schon mal davon ausgehen, dass sich Menschen mit dem richtigen Interesse in so einer Community sammeln, weil sie den Wunsch haben, eben Einladungen, Angebote auszusprechen oder eben auch anzunehmen. Von daher glaube ich, Social Media, Instagram zum Beispiel, ist maximal ungeeignet. Es ist einfach zu flach und auf Flachheit ausgelegt und auch viel zu kommerzialisiert. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du da ehrliches Interesse in der Tiefe findest, ja, mag es geben, aber eben auch nur in gewissen Communities. Von daher glaube ich, dass der Community-Gedanke der ist, der unabhängig von der Social-Media-Plattform und wie sie funktioniert, am besten trägt.
Ja, absolut. Und das war auch so mein Gedanke, als ich die Mindfluencer Health Mental Health Community ins Leben gerufen habe, ist einfach, ich finde es schon schwierig genug teilweise in Deutschland bürokratisch sich Hilfe zu suchen oder Hilfe zu holen. Es wird nicht immer einfach gemacht, wenn jetzt jemand, wenn das sehr, sehr akut ist, ist das, finde ich, schon unglaublich belastend, was man da eigentlich teilweise machen muss, um Hilfe zu bekommen. Und ich habe mir auch gesagt, ich möchte einfach zurückblicken, hoffentlich Ende des Jahres, und sagen können, die kleinen Initiativen, die ich da in dieser Community ins Leben gerufen habe, hoffentlich haben etwas bewerkstelligt und auch das Leben einfach ein bisschen schöner gemacht oder vielleicht einfach aufgeklärt und einfach diesen Safe Space zu schaffen, dass man nicht mehr eine private Nachricht an mich schreiben muss, sondern einfach in dieser Community Menschen findet, wo man einfach einen Post machen kann und es ist vollkommenes Verständnis da. Und das ist auch so mein Wunsch.
Ich glaube auch, dass man da, es gibt ja auch andere Projekte, die das schon vorgemacht haben, aber nicht mit dem Community-Schwerpunkt, sondern eher mit dem Charity-Schwerpunkt, Sorgentelefone und so weiter und so fort. Ich glaube, dass wenn man das Glück hat, und das ist jetzt auch so ein bisschen eine Einladung und ein Angebot meinerseits, wenn du den ein oder anderen Dienstleister, Psychologen, wen auch immer, auf einer volontären Ebene da quasi mit reinbekommst, wo man dann einfach sagt, hey, pass auf, und wenn gar nicht mit dem Interesse, hier mein Angebot zu verkaufen, sondern wirklich rein zwischenmenschlich. Wenn du eine Frage hast, schreib mir doch. Wenn ich die Zeit habe, kriegst du auch eine Antwort. Genau. Das ist natürlich mit Enttäuschung verbunden, weil ich der Ehrlichkeit halber auch sagen muss, ich kann nicht auf jede LinkedIn-Nachricht, die ich am Tag bekomme, antworten. Aber wir antworten immer noch innerhalb von 24 Stunden. Und auch da, wenn du Fairness vorleben willst, in so Communities, also das Angebot ist dadurch da, dass man da ist. Und dann einfach klar zu kommunizieren, was der Erwartungsrahmen ist, zu sagen, hey, pass auf, das ist nichts Persönliches, ich habe kein Desinteresse an deiner Botschaft und deiner Person, ich brauche 24 Stunden, aber du kriegst eine Antwort. Wir Menschen können mit fairem Umgang so viel besser umgehen als mit Ungewissheit, dass wir nachher sagen, es gibt eigentlich keine wirkliche Ausrede, warum wir uns nicht gegenseitig helfen sollten.
Also, absolut.
Am Ende halte ich auch, weil man mir das ja immer vorwerfen kann, deswegen ziehe ich mir den Schuh sehr gerne freiwillig an, so sagen, hey Chris, macht's ja am Ende auch fürs Geld. Ja, natürlich lebe ich davon. So. Aber das schießt ja meinen das schießt ja meinen menschlichen Part nicht aus. Und ich glaube, dass wir uns darauf auch gesellschaftlich, und das ist jetzt so ein bisschen vielleicht mein idealistischer Anspruch, dass wir uns gesellschaftlich ein bisschen mehr darauf verlassen müssen, wieder ein gesellschaftliches Wir anzumoderieren, anstatt in Du und Du-Botschaften zu verfallen. Das wird gerne falsch verstanden. Wenn ich einen Post mache und ich sage, hey, das Unternehmen sollte sich wirklich aus Eigeninteresse für ihre Mitarbeitergesundheit interessieren, dann klingt das nach einem Du-und-Du-Post. Eigentlich ist aber ein faires Wir mein Interesse. Was Spannende ist, wir müssen es dann aber alle wollen. So, ob jetzt meine Richtung die bessere ist, darüber kann man sicherlich streiten, aber dann streiten wir über mich und meine These, nicht mehr über die Sache selber. Das wären wir sehr viel lieber.
Ja, super. Erstmal vielen Dank, wir kommen langsam zum Ende unserer Episode. Deswegen würde ich jetzt auch nochmal fragen, wenn jemand dich kontaktieren möchte oder dein Angebot wahrnehmen möchte von Psykun, wo können wir dich denn finden und wie können wir dich kontaktieren?
Ja, also das Ganze gibt es im Internet logischerweise unter psykun-beratung.de, kann aber auch Christoph Fuchs und Psykun einfach googeln. Man findet es bei LinkedIn, es gibt eigentlich kaum einen Kanal, wo ich nicht meine Nase reingehalten habe. Aber wirklich am einfachsten, es steht meine Handynummer auf meiner Internetseite. Wir haben das sehr menschlich gehalten. Man möge mir einfach schreiben. Im Zweifelsfall tut es sogar eine WhatsApp.
Super, vielen Dank. Und hast du vielleicht noch einen Abschlusssatz, den du mit uns teilen möchtest? Vielleicht einen Wunsch für die Zukunft, den du gerne hättest?
Persönlich, und das ist gerade mein großes Anliegen, ist, dass wir, wenn wir uns alle so ein bisschen dran versuchen, uns zumindest die Frage zu stellen, was ist denn mein Part an einem gesellschaftlichen Wir? Dann kämen wir völlig ungeachtet von irgendwelchen Generationsdiskussionen, von Krisen und allem sehr viel weiter, weil ich das Gefühl habe, dass wir immer mehr in Ich-Bezogenheit und in die Frage, wie kann ich denn am besten nehmen, komme, während wir uns ganz selten die Frage stellen, was kann ich denn tatsächlich geben dafür, dass so ein gesellschaftliches Wir funktioniert. Und ich selber stelle mir die Frage genauso wie jeder andere, ist eine Eigenverantwortung. Ne? Was habe ich diese Woche denn dafür getan, dass das gesellschaftliche Wir funktioniert? Oder habe ich eigentlich nur genommen und ich beklage mich am Ende darüber, dass ich nicht genug bekommen habe?
Mega. Vielen lieben Dank, Chris, dass du dabei warst. Es war mir ein Fest.
Und sehr, sehr gerne.
Bis auf hoffentlich nächstes Mal und zum nächsten Mal beim Webinar. Dankeschön,
Chris. Danke, tschüssi.
Ciao, ciao.